Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. Und in dieser Folge rede ich mit Sarah Sattir über Sterben und damit natürlich über das Leben. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können, mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Sarah Sattir ist Coach, Podcasterin, Aktivistin und sie ist Mami von einem Kind mit Behinderung, wo inzwischen erwachsen ist. Sarah ist gerade 46 geworden und bestimmt hat sie, wenn es irgendwie gegangen ist, die Gelegenheit wahrgenommen, um richtig zu feiern. Weil das ist etwas, was Sarah ganz bewusst macht. Das Leben feiern. Die kleinen und die grossen Glücksmomente. Dass sie das kann, sagt Sarah, das sei ein Geschenk, ein Privileg. Und es hat ihr durch ganz viele herausfordernde Zeiten geholfen. Und zwar nicht anstelle von Trauer oder Hader oder Wut, sondern mit und trotzdem. Sarah plädiert dafür, dass man auch über die unangenehmen Gefühle und Themen, über Trauer, Krankheit, Behinderung und Sterben redet. Sie hat mich in ihrer Coaching-Praxis zu Winterthur empfangen und wir sind innert kürzester Zeit tief ins Gespräch versunken gewesen. Am Anfang des Gesprächs erwähnt Sarah ihre Bonus-Mami. Das ist die Frau von ihrem Papi, die getrennt gelebt hat von Mami von Sarah. Einfach für den Fall, dass du dich fragst, wer sie meint und dich das rausbringen beim Zuhören. Das wäre schade. Wie Sarah Verluste in ihrem Leben bis jetzt erlebt hat und wie sie heute schon dafür sorgt, dass es ihrem Sohn Jim auch in vielen, vielen Jahren, wenn sie selber nicht mehr da ist, kann gut gehen, das erzählt sie in diesem Gespräch.
Hoi Sarah.
Hoi Elena.
Schön, dass du da mit mir im letzten Stündli über das Sterben redest.
Ja, willkommen und schön, dass du da bei mir in der Praxis sitzt.
Mega gerne, wir haben es uns gemütlich gemacht.
Es ist morgen früh.
Es ist noch relativ früh. Wir haben, denke ich, wir hückeln auf den Boden miteinander.
Und trinken Kaffee, das ist schon mal ein guter Start.
Genau, das freut mich mega, dass ich da sein darf. Und ich würde gerne direkt in unser Thema einsteigen. Wir reden über das Sterben. Und mich nimmt es Wunder, wann bist du in deinem Leben zum ersten Mal mit dem Tod in Berührung gekommen?
Ich glaube, so wie viele Kinder das erste Mal wahrscheinlich in Berührung kommen mit einem Tier, das gestorben ist. Ich glaube, das ist bei vielen Kindern so die frühe Erinnerung, das Büsi. Und dann darauf aber ist von meinem besten Freund Mutter gestorben. Dort waren wir 6-jährig. Und das war dann so das erste Mal, wo ich mich mag erinnern, ja, dass ein Mensch, den ich gut kennt habe, gestorben ist. Mhm.
Was war das so für eine Stimmung in der Luft?
Das war ganz eine seltsame Stimmung, weil ich glaube, mit 6, das ist genau so ein Alter, wo man so zwischen noch so dieser magischen Kinderwelt steckt und gleichzeitig schon mehr auch versteht als vielleicht noch mit 4. Und ich weiss noch, es war die Abdankung und sind alle so wahnsinnig traurig gewesen und alle haben gebrüllt und wir Kinder haben uns, glaube ich, hilflos und überfordert gefühlt. Und ich habe mich vor allem sehr hilflos gefühlt, weil ich gar nicht gewusst habe, wie soll ich denn jetzt meinem Freund, der so traurig ist, helfen? Das weiss ich, das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt hat. Weil ich gesehen habe, dass er so traurig ist und gleichzeitig habe ich nicht begriffen, dass sie jetzt wirklich gestorben ist. Also das ist ja etwas, das begreift man ja als Erwachsene gar nicht. Und ich glaube, sehr so ein überforderndes Gefühl, wenn ich mich zurückerinnere. Mhm.
Haben dann die Erwachsenen mit euch darüber geredet?
Ja, das haben sie sicher gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass wir Kinder sind immer sehr ja, ich würde sagen, alternativen, sehr fortschrittlichen so Milieu gross geworden, wo man mit uns Kind eigentlich immer geredet hat über alles. Und gleich ist ja das, was man dann bespricht und das, was man beobachtet, das Kind, manchmal ja auch etwas anderes.
Mhm.
Und ich glaube, es war das erste Mal auch gewesen, dass ich halt so viele Erwachsene gesehen habe, die so traurig sind. Weißt
du? Mhm. Und für, hast du für die Diskrepanz, das finde ich jetzt gerade mega spannend, weil das erleben wir ja schon selber, auch im Erwachsenenalter immer wieder, die Diskrepanz zwischen dem, was wir auch unseren Kindern sagen und dem, was sie aber zu sehen überkommen oder das, was wir vorleben. Hast du jetzt aus Kindersicht gerade ein Beispiel, das dir in den Sinn kommt?
Ich glaube, man hat versucht, uns ganz fest, oder jetzt auch meinem Freund vor allem, wo ja, das ist, also ich meine, mit 6-jährig Mutter verlieren, das ist wahnsinnig schlimm. Und ich glaube, man hat uns ganz fest versucht zu sagen, ihm, und ich habe das dann so mitbekommen, dass gleich ganz viel gut ist. Und eben, dass sein Papa da ist und dass alle anderen da sind und dass er hat auch, also die sind dran gewesen, die Eltern, er hat auch also eine Stiefmami gehabt und sonst Familie, Grosseltern. Und das, glaube ich, ist auch wichtig zu sagen. Ich glaube, ich würde das, oder ich habe das auch schon meinen Kindern genau gleich gesagt. Und gleichzeitig ist ja dann an so einer, gerade an einer Beerdigung, werden ja alle so von ihren Gefühlen auch selber übermannt und sind vielleicht selber dann auch immer Überforderungsmodus. Und das ist dann eine Diskrepanz, dass man merkt, nein, es ist eben nicht gut.
Mhm.
Und ich glaube, was ich jetzt anders gemacht habe, als vielleicht jetzt die Erwachsenen, die mich begleitet haben damals, ich benenne mich auch mehr, dass ich einfach sage, ja, es ist einfach, entschuldige mich, das Wort da sage, aber ich finde es eben sehr einen adäquaten Ausdruck, wenn es ums Sterben geht. Es ist auch scheiße. Und es ist eine Unverschämtheit, sie ist ganz früh gestorben. Ich finde, manchmal ist der Tod auch eine Unverschämtheit. Und dann ist das einfach mal.
Mhm. Ja, genau. Mir resoniert gerade ganz viel, weil das haben wir auch schon öfters hier im Podcast besprochen, dass man dann wie auch einfach mal wahrgenommen werden in dem Schmerz und in dieser Trauer. Und dann ist es eben scheiße. Dann ist es mal einfach scheiße. Und dann wie das mal wenigstens kurz stehen zu lassen, bevor man gerade kommt mit «Aber». Es gibt ja noch X und Y. Mhm. Natürlich, wie du sagst, ist das wichtig, oder dass man dann bald wieder, oder auch, es geht eben auch parallel.
Eine Gleichzeitigkeit zulassen.
Dass man auch die Ressourcen sieht, oder?
Mhm.
Aber das macht es halt, es ändert nichts daran, dass es einfach gerade scheiße ist. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube auch, das ist etwas, was man mit den Kindern noch mehr könnten kultivieren, oder auch unter uns selber.
Und ich glaube aber, was ja uns Menschen wahnsinnig schwer fällt, das ist auch das, wo mir in meiner Praxis ganz viel begegnet, aber ich kenne es selber auch, ist, es fällt uns so schwer auszuhalten.
Mhm.
Und wenn wir selber traurig sind, wie jemand gestorben ist, und wir sehen die Trauer in Kinderaugen, dann ist das wahnsinnig schmerzhaft. Und das dann aushalten und nicht gerade den Raum füllen mit Trösterli. Das ist schwierig. Und ich würde sagen, das ist mir schon gelungen, jetzt meinen Kindern gegenüber, aber es ist mir auch schon nicht gelungen. Und ich glaube, es ist sehr menschlich, dass einem dann gerade vielleicht, wenn eben eine Beerdigung ist, eben vielleicht auch nicht gelingt. Dass man es wie ja selber eben so scheiße findet und unaushaltbar, dass man dann das dem Kind nicht noch zumuten will.
Und sich selber.
Mhm, genau.
Dass man einfach aus dem raus will.
Ja, aber weißt du, auch die Verdoppelung vom Schmerz. Also ich finde, das Schwierige ist ja, wenn man trauert und Kinder sind mitbetroffen von dieser Trauer, dass man ja immer auch eine doppelte Trauer verspürt. Also man hat einerseits die eigene Trauer, aber man hat auch noch Trauer, dass das Kind, wo wir ja, wir würden ja am liebsten unsere Kinder in Watte hüllen und sie so bewahren, dass man merkt, man kann ihnen das nicht nehmen. Sie sind jetzt einfach auch traurig und erleben das und eben vielleicht schon viel, viel zu früh.
Ja.
Ich glaube aber, sie haben das gut gemacht. Die Menschen, die damals dabei waren. Weil wir sind so ein Rudel gewesen und wir sind ein Rudelkind gewesen. Und ich denke immer, meine verstorbene Gotte hat immer gesagt, an einer Beerdigung gehören ganz viele Kinder. Und ich teile das mit ihr.
Aus welchem Grund?
Wie Kinder sind das Leben. Und Kinder sind ungefiltert, sie sind sehr authentisch immer. Ihrem Sein und Kind haben ganz einen anderen Umgang mit dem Tod und dem Sterben und mit dem Leben. Und ich erinnere mich auch, jetzt, ich habe mich, es ist lustig, wie ich habe ewig nicht mehr das zurückgedacht, dass es auch dann war, meine Kinder sind dann auch raus spielen und es war einfach gewesen. Das ist gut.
Du hast schon öfters betont, auch sonst in Podcasts oder in der Öffentlichkeit, zumindest ist es mir aufgefallen, dass du findest, wir müssten mehr über Sterben reden. Und du hast gesagt, du würdest gerne mehr über Sterben reden. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
Ja, das sage ich. Ich finde, wir müssen allgemein mehr über das Leben reden. Und zwar über das Leben mit allen Facetten, die zum Leben gehören. Ich plädiere dafür, dass wir mehr Mut zeigen zur Verletzlichkeit, dass wir uns getrauen, Fassaden niederzureissen, wo ganz viele Menschen aufbauen, aus einer Angst auch verletzt zu werden oder eben vielleicht irgendwie blöd dazustehen oder dass man dann irgendwie komisch über sie denkt. Und ich glaube, wenn wir mehr über Themen reden, die sogenannte Tabuthemen sind, und da gehört Sterben und der Tod dazu, aber auch Krankheit, Behinderung und auch ganz viele andere Themen. Eigentlich alle Themen, die uns Menschen verletzbar machen, sind ja tabu. Und wenn wir das mehr können, dann glaube ich, dass das Leben reicher wird von uns allen. Ich glaube, wir haben dann weniger Druck, uns würde es besser gehen. Ich glaube, es wäre ein enormer Beitrag zur psychischen Gesundheit. Und in meiner ganzen Arbeit, also ob ich jetzt da in meiner Praxis bin und Menschen begleite im Coaching, ob ich Workshops gebe, ob ich Podcaste, ob ich Texte schreibe, oder sonst auf einer Bühne stehen und zu einem Thema reden. Was mich immer begleitet, ist der Gedanke. Ich möchte Druck abbauen in meiner Arbeit. Und darum glaube ich, es gehört auch dazu, dass wir über Sterben und den Tod reden. Genauso wie über das Leben. Ich bin
sind ja gar nicht
für eine Gleichzeitigkeit. Ich glaube, es ist immer Licht und Schatten und ich glaube, das Leben hat ganz häufig beinhaltet eben eine Gleichzeitigkeit auch von den Emotionen, dass ich mich freuen und lieben und gleichzeitig auch traurig sein und Schmerz verspüren und ich möchte das mehr sichtbar machen. Ich finde, das begegnet einem auch so fest. Wenn man einen Mensch hat im Leben, der stirbt oder dann gestorben ist, eben die Gleichzeitigkeit und das Leben.
Hast du das auch so erlebt, als dein Papi gestorben ist? Ja. Du bist dann, glaube ich, 28 gewesen,
gell? Genau, ja.
Ist jetzt nicht ein Alter, wo man unbedingt jetzt erwartet, dass der Vater stirbt. Ja. Wie ist er dann gestorben?
Er ist an Krebs gestorben. Und für ihn, glaube ich, er war sehr kurz im Spital gewesen. Ich bin verschrocken damals, weil ich nicht gewusst habe, dass ein Mensch so schnell sterben kann. Aber es haben sogar die Ärzte falsch eingeschätzt. Und ja, also zu früh und noch ganz viel vorgehabt.
In dem Fall war die Krankheitszeit eher kurz gewesen, oder?
Ja, also es hat schon eine längere Krankheitszeit gegeben, aber nachher die Palliativzeit war kürzer gewesen, als wir erwartet haben.
Okay.
Und das finde ich für ihn ein Geschenk.
Okay.
dass er hat immer gesagt, wenn er nicht mehr selbstständig sein kann, daheim, dann geht er ins Spital und er hat sich selber dann eingeliefert und er ist, glaube ich, ja, 2 Tage ist er im Spital gewesen. Und das ist mega schön für ihn.
Aber für euch ist es ein bisschen zu schnell gegangen.
Ja, also für, ich glaube, es ist immer, ich glaube, es geht immer zu schnell, wenn man einen Menschen verliert, der so fest zum Leben gehört und man so liebt. Und ich glaube auch, dass er sehr, sehr gern weiter gelebt hat, weil eben es ist einfach, ja, mit ein bisschen über 60 müssen zu gehen, ist zu früh, ganz viele Pläne gehabt und Wünsche und Träume.
Wie hast du die Zeit von der Krankheit erlebt mit ihm? Haben wir auch da geredet?
Ja, es hat so verschiedene Phasen gegeben. Also das eine ist wirklich dann eben Operation, nachher eigentlich auch gute Prognosen und viel Hoffnung. Und dann die Zeit, und dort bin ich auch total in der Hoffnung gewesen, weil ich auch noch nicht, eben, ich glaube, das ist auch noch gut, wenn man jung ist. Man macht sich allgemein ja ein bisschen weniger Gedanken, das fehlt einem auch ein bisschen Bewusstsein. Und das war die Zeit gewesen, wo ich auch Mutter geworden bin und 2 Kinder bekommen habe. Und bin auch sehr, sehr eben stark natürlich gefordert gewesen, einfach mit diesen 2 Kindern. Mein älterer Sohn hat eine Behinderung. Und würde sagen, bin dort fest auch mit meinem Kram beschäftigt gewesen. Und dann hat es dann so wie die zweite Phase gegeben, wo er halt dann eben, es hat dann halt eben Metastase gehabt und es ist dann eben sehr schnell eigentlich klar geworden, okay, also man hat dann schon einmal Chemo und aber so der Entscheid, das mag ich mich einfach gut erinnern von, ich mache jetzt keine Chemo mehr. Und wie es dann so in mein Bewusstsein gesickert ist, das bedeutet, dass er stirbt. Und ich habe dort auch so eine Gleichzeitigkeit erfahren. Also einerseits, ich habe ihn sehr bewundert für den Entscheid. Und gleichzeitig bin ich natürlich gewesen, nein, bitte nicht.
Ja, genau.
Und habe die Zeit dann viel bewusster wahrgenommen. Das waren ja mehrere Monate, wo ich auch ihn viel gefragt habe. Ich glaube, ich habe ihn manchmal auch genervt mit meinen Fragen. Meine Bonusmami hat gesagt, er hat dann an mich gesagt, jetzt kommt Sarah wieder mit ihren Fragen. Ich bin froh, dass ich so viel gefragt habe.
Ja.
Und es gibt noch viel mehr, wo ich ihn gerne noch fragen würde. Aber um das bin ich froh, dass ich das gemacht habe.
Wie, ist jetzt vielleicht ein bisschen Gump, aber wie ist es denn gelungen, dich von ihm zu verabschieden?
Er hat mich weggeschickt, weil er wollte sterben. Ja, ich bin ihm wirklich an seinem Todestag, bin ich über Mittag bei ihm gewesen. Und ich weiss, dass ich musste brüllen dort. Wie es natürlich schon war, jetzt ist er im Spital. Aber man hat auch davon geredet, dass er wieder aus dem Spital kann. Er hat den Wunsch gehabt, dass er noch so gern würde wollen als mir. Und meine Bonusmami und ich haben uns schon überlegt, wie würden wir das machen. Und das ist eigentlich so, ja, wir haben weit gedacht, das geht. Und er, ich weiss noch, ich habe ihm ein Buch Zürich 68 noch gebracht, weil ich gewusst habe, ja, also es ist eben, er ist Zürich Brand-Generation, aber natürlich auch Zürich 68 und habe ihm irgendwie das gekauft und dann hat er gesagt, ich kann das Buch nicht heben, es ist schwer. Und dann habe ich müssen brüllen und dann hat er gesagt, ich war nicht traurig, es wartet noch so viel auf mich mit dem Kind. Und dann habe ich so gemerkt, er war nie ein Mann gewesen, so von den vielen Worten. Er hat auch ganz viel von seinen Emotionen. Er war Tonregisseur beim SRF sein Leben lang. Und Musik war ganz wichtig für ihn. Und er hat dann auch ich habe wie gemerkt, er will gar nicht so viel reden. Und er hat mich dann so ein bisschen mit Vorwand irgendwie, dass ich etwas geholt für ihn. Und dann irgendwann hat er gesagt, du, aber musst jetzt nicht langsam wieder gehen. Wartet nicht, Kind. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, er hätte einfach wollen, alleine dann sein. Und dann bin ich tatsächlich, das war das Männendorf, in die S-Bahn gestiegen und bin am Stadlhofen angekommen und habe wieder zu den Kindern. Und dann läutet mir das Spital an und sagt, kommen Sie zurück, Ihr Vater stirbt. Und ich bin 5 Minuten zu spät gekommen. Und meine Bonusmami hat es aber noch geschafft. Ich glaube, die ist gefahren wie ein Henker. Und sie hat dann können bei ihm sein. Und ich glaube, es ist auch stimmig so.
Und gleich stelle ich mir vor, bleibt in dem Moment so ein bisschen eine Enttäuschung zurück. Oder ist das jetzt...
Nein, ich bin mehr verschrocken.
Ja.
Ich bin wirklich verschrocken, dass es so schnell geht. Ich mag mich auch sehr an das Gefühl von dem Schock erinnern, dass er wirklich tot ist. Dass er so mich geschickt hat, das passt.
Okay, ja.
Und ich finde auch, ganz ehrlich, also ich finde, wenn jemand schon so früh muss sterben und so geht, dann soll er bitte auch können so gehen, wenn es irgendwie möglich ist, wie es ihm passt. Und ich glaube nicht, dass das immer so ist, dass man möchte ganz viele Leute um sich herum haben. Mhm. Ich glaube, es gibt, es ist einfach verschieden und es passt zu meinem Vater.
Mhm. Ja, nein, das denke ich schon.
Darum fühlt es sich eben mega stimmig an.
Ja, okay.
Ich glaube, für mich wäre es fast schlimmer gewesen, wenn ich dann nicht gegangen wäre und mich ihm aufgedrängt hätte, eine Art. Weißt du, wenn ich nicht auf ihn gehört hätte?
Das hättest du ja auch irgendwie eh nicht gemacht.
Nein, also, aber weißt du, also, wenn ich mich irgendwie nicht gespürt hätte und dann wie so gedacht hätte, jetzt geht es nur, ich finde, das wäre ein egoistischer Entscheid gewesen. Mhm.
Ja, möglich. Ja,
ich glaube, er hat den Hund gebraucht.
Ja, das, also ich meine, auf jeden Fall. Ich habe immer manchmal auch das Gefühl, dass es auch Menschen gibt in solchen Situationen. Also ja, ich glaube, wenn, das gibt es ja noch oft, oder, dass Sterbende ihre Angehörigen entweder wegschicken oder warten, bis alle da sind. Also es klingt jetzt so salopp, aber es ist wirklich etwas,
ja, was sehr viel beobachtet. Sehr viel.
Das kann man vielleicht jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber das ist sicher zum grossen Teil so. Und ich habe eben manchmal auch bei Geschichten das Gefühl, es geht beim Wegschicken gar nicht immer nur darum, dass man selber alleine sein will. Der Aspekt ist sicher drin. Sonst würde man niemanden wegschicken. Aber ich stelle mir vor, dass es bei vielen Menschen, zumindest bei solchen, die ich kennt habe, auch ein bisschen darum gegangen ist, die anderen wollen zu verschonen. Ob jetzt das eine gute Intention ist oder nicht, ist ja wie eigentlich irrelevant. Aber dass man nicht nur an sich denkt, sondern durchaus auch an die Angehörigen, wo man vielleicht das Gefühl hat, ja nein, sie müssen das jetzt nicht unbedingt miterleben. Da gibt es vielleicht
manchmal. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Und dann bist du aber nochmal gegangen und dann hast du ihn noch gesehen, als er schon verstorben ist.
Ja, genau.
Wie war denn das für dich?
Ich glaube, also für mich war es wie wichtig, auch zum Begreifen. Aber natürlich, also es ist da so, ich habe viel gehört, wenn ich Trauerbegleitung mache, da bei mir in der Praxis, dass die Bilder natürlich dann halt einem, ja, begegnet in Träumen oder einfach sonst in den Gedanken, weil ja, der Tod verändert das Gesicht. Und ich glaube, es hilft, aber es ist natürlich sehr ein individueller Entscheid, aber es hilft zum Begreifen. Mir hilft es.
Ja. Wie hast du deine Kinder involviert? Also, wie haben sie erfahren, dass der Grosspapi oder was hat
sie gesagt? Sie sind natürlich dort noch sehr, sehr klein gewesen. Okay. Mein Jüngerer war dort jährig gewesen. Und mein älterer Sohn, der ist 3,5 gewesen. Und ich habe es ihnen versucht zu erklären, aber gerade jetzt halt mein älterer Sohn hat ja auch eine Autismus-Spektrum-Störung, wo natürlich Veränderungen immer schwierig sind, wo ich dann auch so ein bisschen versucht habe, eine gute Balance zu finden, von mit ihm dann darüber reden, aber dann möglichst auch seine Strukturen und Normalität aufrechtzuerhalten. Wie zum Beispiel auch jetzt in dem Fall nicht mit ihm an die Beerdigung. Mhm. Weil ich gewusst, das wäre wie auch nicht gut für mhm. ihn, aber auch nicht für mich.
Mhm.
Genau. Später dann, wo bei weiteren Verlusten ist es natürlich dann anders, oder wenn die Kinder älter werden, wo man viel mehr darüber reden kann, was ich noch viel wichtiger finde oder was mich auch wahnsinnig tröstet, ist, meine verstorbene Gotte hat immer gesagt, was bleibt, ist die Erinnerung und die Liebe. Und gerade Kind kann man wahnsinnig viel von beiden weitergeben von einem Menschen. Und so lebt ja auch der Grossvater weiter in Lieder, die ich gesungen habe oder immer noch singe. Also gut, ich muss sagen, ich singe sehr, sehr schlecht. Und mein jüngerer Sohn hat schon, wo er 2 war, ist, gesagt beim Gute-Nacht-Liedli, Mama, bitte aufhören singen. Weil er hat, glaube ich, wirklich von seinem Grossvater die Stimme, die gute und auch das Musikgehör geerbt und der Kelch ist an mir vorbei. Und gleich ist es mir wichtig gewesen, dass sie die Liedtexte können. Also gerade mein jüngerer Sohn, er hat auch ein altes Singbüchli, wie er selber dann auch im Chor gesungen hat und einfach gern singt von meinem Vater. Und auch sonstige Gedankengänge oder Geschichten, wo man einfach dann weiter erzählt.
Mhm. Mhm. Also in dem Sinn, ja, dann dir das Andenken noch ihn weiterhin hochhalten.
Genau.
Auch wenn sie ihn gar nicht so gut kennengelernt
haben. Alle Menschen, die eigentlich wichtig sind mhm. und nicht mehr da sind. Das ist mir etwas sehr Wichtiges.
Mhm.
Dass man auch viel über sie redet. Eben meine Gotte war wie eine zweite Mutter für mich gewesen. Also das heisst, ich habe wie schon 2 Elternteile verloren. Sie ist jetzt vor 3,5 Jahren verstorben. Und dort ist das auch so, dass man einfach viel aus über sie redet und sagt, ah oh ja, und das und dieses und ja.
Mhm. Weisst noch.
Weisst noch.
Mhm.
Das ist etwas wahnsinnig Schönes. Ich finde das sehr, sehr tröstend. Dass auch eben die Liebe, die sie uns gegeben hat, in uns allen weiterlebt.
Mhm.
Und das ist auch bei meiner Grossmutter. Sie ist letzten Sommer gestorben, also im Sommer von einem Jahr. So schön, wie man, glaube ich, kann sterben. Fast 95 geworden, daheim mhm. eingeschlafen. Und auch da, das ist, oder meine Grossmutter hat 4 Kinder großgezogen, hat Enkel, hat Urenkel. Ihre Liebe lebt ja uns allen weiter und wir haben so viel von ihr, mhm. wo wir dann weiterziehen. Das ist so etwas Schönes.
Mhm. Ja, absolut.
Ich finde, das ist der grösste Trost.
Weil sie wie noch ein bisschen da ist.
Ja, sie sind da,
ja.
Auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Du hast jetzt schon mehrmals deine Gotten erwähnt, 3,5 Jahre ist das jetzt her. Ist es bei ihr auch absehbar gewesen, dass sie wird sterben?
Ja, es ist einfach viel, viel schneller gegangen.
Ja.
Es war halt wirklich eine Krebserkrankung, gewesen, die dann innerhalb von einem Jahr zum Tod geführt hat. Und das ist, ja, das ist für heute, also für mich, auch wenn ich eben, ich sollte mich langsam gewöhnt sein, finde ich es eben totale Unverschämtheit. Und man hätte das nie gedacht. Und wenn ich Fotos von ihr gesehen habe, vor dieser Diagnose, denke ich mir, es ist so krass, dass ein Mensch so schnell nicht mehr da sein kann.
Mhm.
Und gleichzeitig habe ich eben auch schon erlebt, wie ein Mensch kann am Unfall sterben kann. Und das ist ja dann noch schneller.
Mhm.
Ja.
Ja, hast du vorher eben keine Sekunde einfach gedacht.
Ja, mhm. Genau.
Mhm. Ja.
Genau.
Und jetzt eben im Vergleich, also ja, Vergleiche sind immer schwierig, aber bei deinem Vater hast du dich wahrscheinlich trotz allem, was sich dann sträubt, dagegen ein bisschen wie können darauf einstellen. Bei deiner Gotte ist es, tönt jetzt so ganz viel Ungläubigkeit, Unfassbarkeit.
Es ist auch viel näher.
Ja.
Und es ist also auch halt im Moment noch eben schmerzhafter.
Mhm.
Sie fehlt wahnsinnig und hat aber auch damit zu tun, dass sie ein Mensch war in meinem Leben, wo halt wenn, immer wenn irgendetwas passiert ist, wo mir wehgetan hat, war sie da gewesen. Sie war ja eine von meiner ersten Anlaufstellen gewesen, wenn es brennt hat.
Mhm.
Und ihr Küchentisch war der Ort gewesen, wo ich das Gefühl hatte, es kommt wieder gut.
Wow.
Und ich glaube, es gibt Menschen, die hinterlassen vielleicht grössere Lücken als andere. Ich weiss es nicht, aber ich glaube, sie war so ein Mensch gewesen. Und ich glaube, es geht da nicht nur für mich, sondern für ganz viele andere Menschen, wo sie wichtig war. Wo sie fehlt.
Und dann, wenn es dann eben brennt, dann wird das einem so schmerzlich bewusst.
Das wird man auch so bewusst. Das wird man auch bewusst, wenn man Geburtstag feiert oder sonst etwas Schönes ist. Ja, sie fehlt. Ja.
Was hilft denn dir in der Trauer?
Ich habe, glaube ich, wie ich in verschiedensten Formen schon mit Trauer konfrontiert worden bin. Also einerseits mit Menschen, wo ich sehr geliebt habe oder immer noch liebe. Ich liebe sie ja immer noch, wenn sie nicht mehr da sind. Wo haben müssen sterben, aber auch durch den Umgang mit der Behinderung, mit meinem Sohn. Das ist ja auch ein Trauerprozess, wo ich möchte gar nicht vergleichen. Ich möchte mehr darüber reden, was es eben auch auslöst. Es löst auch eine Trauer aus, von was ihm alles nicht möglich ist. Er hat ja eine Behinderung, wo er umfassende Hilfe benötigt in allen Lebensbereichen. Das heisst, er kann nicht selber Zähne putzen, er kann nicht selber einfach vorausgehen, er kann auch nicht einfach mir anrufen oder er kann auch nicht sich selber einfach das zu essen machen, was er gerade möchte. Also das heisst, er ist in jedem Lebensbereich auf umfassende Unterstützung angewiesen. Und das macht immer wieder sehr traurig. Wie das heisst auch, dass ihm ganz viele Freiheiten, wo das Leben ja auch so schön macht, ihm verwehrt bleibt. Und dass er durch seine Behinderung immer wieder auch wirklich eben behindert wird. Behindert wird, so das Leben zu leben, wie er es vielleicht gerne würde. Und dann kommen noch gesundheitliche Aspekte dazu, dass er halt gesundheitlich auch Schwierigkeiten hat oder auch hat schon Schmerzerfahrungen machen, also körperliche, aber auch psychische, die mich wahnsinnig traurig machen. Und da ist so viel auch Trauer drin, neben dem grossen Glück und der grossen Liebe zu ihm, dass ich glaube, in den letzten 20 Jahren, er ist 20, ich habe eine wahnsinnig jetzt erst Rechthaltung entwickelt. Ich finde, wenn einem das Leben schon so viel Trauriges vor die Füsse wirft, indem es einem Menschen aus dem Leben holt, die hätten noch ganz lange leben sollen. Weißt, und ich denke, ich will mal eine Liste mit Arschlöchern, die zu früh gestorben sind. Hey, ganz ehrlich, Helena, ich bin immer wieder mal dran und es gibt zu wenig. Es gibt so viele Arschlöcher, die so lange leben können. Und es gibt so viele Gute, die so früh sterben müssen. Und ich finde irgendwo so, ich weiss, Leben ist nicht fair, aber ich finde es eine Unverschämtheit. Und die Liste mit diesen Arschlöchern würde mich manchmal ein bisschen trösten. Und ich finde, wenn das schon so ist und wenn es schon so ist, dass Menschen mit einer Behinderung auf die Welt kommen, wo sie behindert, wenn unser System auch in der Schweiz leider ja in ganz vielen Faktoren behindertfeindlich ist, diskriminierend ist, wenn so viele Menschen müssen Krankheiten erleiden, wo sie wahnsinnige Schmerzen haben und durch ganz schlimme Zustände müssen durch. Wenn das alles schon so ist und wenn das Leben immer wieder so fest wehtut, hey, bitte dann etwas dem entgegensetzen. Und das mache ich sehr radikal. Ich habe eine totale jetzt erst Rechthaltung.
Und die äußert sich?
Die äußert sich, dass ich das Leben feiere. Und zwar im Kleinen und im Grossen. Ich feiere, wenn ich mir wie heute Morgen Blümchen hole, die mich freuen. Ich feiere einen Brunch, wie wir gestern gemacht haben. Ich feiere aber auch grosse Feste, sehr bewusst. Ich feiere Freundschaften. Ich feiere alles Schöne im Leben. Und ich gönne anderen, ich gönne mir. Und ich versuche richtig fest, dem etwas entgegenzuhalten. Mit allem, was gut tut.
Ja.
Für mich ist das mein Weg.
Was liebst denn du am meisten in deinem Leben?
Hey, ich liebe das Leben mit allen Facetten. Also ich sage zwar, es ist gewisse Sachen sind eine Unverschämtheit, aber ich glaube, auch durch die Trauer, die ich schon gespürt habe in meinem Leben, durch den Schmerz, habe ich gelernt, das kleine Glück zu schätzen. Und ich habe eine Demut und Dankbarkeit in mir rein. Für mich ist wie nichts selbstverständlich. Und darum kann ich dir nicht Antwort geben, ja, das und das liebe ich am meisten. Ich liebe das ganze Leben mit allen Facetten. Ich finde es wunderschön, dass wir dürfen leben. Und ich finde es ein Geschenk und ein Privileg. Und ich sehe es auch als Verpflichtung, so zu leben, wie ich es lebe, weil ja andere das nicht können. Also weisst, ich habe zum Beispiel mit meiner Gotte, wo ich also wo sie schon gestorben ist und wir haben können mit ihr, also ich habe mega, es ist mega schön gewesen, so ist das Spital, wo sie gestorben ist, Zeit gegeben hat, dass sie noch lange hat dürfen dort liegen und wir haben können im Nebenzimmer sein und dann haben wir einfach wieder können zu ihren über, wir haben dann können allein gehen und ich habe unter anderem, ich habe ihr sehr viel gesagt, aber ich habe ihr versprochen, dass ich werde Feste feiern, weil sie hat grossartige Feste gefeiert.
Mega cool. Ja.
Und ich sehe das auch als Verpflichtung.
Ja.
Aber als schöne Verpflichtung und als stärkende Verpflichtung.
Ich glaube auch, Privilegien verpflichten irgendwo ja, genau, um sie zu nutzen.
Und ich glaube aber auch, es ist ein Privileg, dass ich das kann. Ich glaube, das ist nicht allen Menschen möglich, diese Haltung zu entwickeln. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwie mit meiner Stärke zu tun, sondern es hat mit Privilegien zu tun, dass ich das Glück habe, dass ich ja schon seit Kind gut eingebettet bin mit grossartigen Menschen und dass ich auch immer aufgefangen worden bin durch das Netz von Menschen, das halt hebt, wenn ich traurig bin. Und das ist ein riesiges Geschenk und es gibt einem auch dann Kraft. Ich glaube, wenn man allein ist und das Netz fehlt und dann noch jemand stirbt oder dann noch das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Weißt
du? Dann wird es schwierig.
Hey,
ja.
Elena, da bin ich wie auch sehr demütig. Ich will nicht so als Figur dastehen, von man muss nur positiv denken und man muss nur eben sagen, einfach schönen abfeiern. Ich mache das so, aber auch, weil ich weiss, ich habe das wie geschenkt bekommen. Und ich versuche auch den Menschen in meiner Arbeit, die eben vielleicht das, die Kraft nicht haben, dazu etwas von dem abzugeben. Und ich will ja nicht den Druck auslösen mit so Aussagen, dass es eben nicht auch einfach manchmal ist, dass eben das Leben manchmal sich scheiße anfühlt und man einfach ganz traurig ist. Also, weißt du, auch so blöde Kalendersprüche wie, lebe jeden Tag, als ob es dein Letzter wäre oder so, oh mein Gott, nein, oder irgendwie nur positive
Vibes. Was für ein Stress.
Was für ein Stress. Sondern die, ich rede ganz viel über Gleichzeitigkeit. Die Gleichzeitigkeit, dass eben beides darf stattfinden. Und das ist, mir hat gerade letztens jemand gesagt, wo Partner verloren hat, wo gestorben ist, dass das so wichtig sei für sie, dass ich über das rede, die Gleichzeitigkeit, weil dann das Umfeld manchmal erwartet, dass man jetzt nur traurig ist.
Ja. Ja, höchst problematisch, genau, das haben wir auch
und
schon.
Und dass eben beides darf sein. Und dass es aber auch nicht ist, wenn ich dann gehe tanzen oder an ein Konzert gehe, dass dann die Leute irgendwie, manchmal haben dann die Leute das Gefühl, ah, die ist jetzt gar nicht traurig. Und das ist so doof.
Das stimmt natürlich.
Man kann an einem Konzert sein und man kann brüllen aus Trauer und aus Glück gleichzeitig. Einerseits, weil die Musik so schön ist und gleichzeitig, wie bei jedem Konzert, das ich besuche, mein Vater fehlt, weil ich mit ihm gerne an Konzert bin. Weißt du?
Absolut, ja. Genau.
Mein Bauch nur, falls man den hört.
Ich habe es jetzt gerade gehört, tatsächlich, dass vom Nebenzimmer kommt, dass du bist.
Einfach, okay. Dass wir mal darüber geredet haben.
Ja, das gehört eben auch zum Leben, ja. Genau. Ja. Also, wenn wir jetzt sind wir ganz fest eben in dem Leben rein und in dem Schönen und weniger Schönen. Jetzt, wo ich das auch merke, ich kann jetzt gerade am Freitag nochmal eine Schulung geben für TrauerrednerInnen, die Trauerreden schreiben. Und dann haben wir genau über das geredet, das Schöne und Schmerzhafte, wie nicht zwei verschiedene Sachen sind, also nicht zwei völlig getrennte Sachen sind, sondern dass die sich eben wie überschneiden und dass auch an einer Trauerfeier beides selten zur Sprache kommt. Kommt mir jetzt gerade das Bild in den Sinn von dieser von diesen zwei Bubbles, die so übereinander reinliegen. Und das finde ich auch so ein Sinnbild fürs Leben. Mhm. Und gleich hat das Leben ja irgendwann einmal ein Ende. Mhm. Und wenn ich dich jetzt frage, weißt, reden über Sterben, kann man ja auch so verstehen, dass man wie sagt, lass uns im Privaten darüber reden, was wir uns wünschen. Wenn wir dann einmal sterben müssen, wie stelle ich mir mein Sterben vor? Was will ich und was will ich auf keinen Fall? Machst du das mit deinen Liebsten? Wissen die von dir, wie du sterben willst? Oder weisst du es überhaupt selber?
Ja, ist lustig. Ich habe Franziska von Grünigen ihre Frage beantwortet zum Sterben, was sich ja in ihrem Podcast dem Thema widmet. Und also, vielleicht auch da, ich habe, oder Ambiguitäten oder eben die Gleichzeitigkeit oder vielleicht eben auch eben die Widersprüchlichkeit. Ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt Bedürfnis habe, die ganze Zeit darüber zu reden, du, wenn ich dann sterbe, weil ich lebe ja jetzt und ich will jetzt auch leben. Mhm. Also ich sage zwar, ich finde es wichtig und gleichzeitig eben habe ich vielleicht da auch eine eigene Widersprüchlichkeit, die ich finde, die darf total sein. Ja, ich mache das, aber mit Grenzen. Mhm. Also, ich finde halt aber es ist ja auch meine eben Haltung, ich finde wie, ja gut, also wenn ich tot bin, dann sollen die Menschen, die mir nahestehen, meine Söhne, mein Partner, schauen, was ist für sie stimmig.
Und wenn wir jetzt aber wirklich über das Sterben redet und nicht über das, was nach dem Sterben passiert, nach dem Tod passiert, so für deine letzte Lebenszeit. Oder jetzt mal davon ausgegangen, du wirst nicht irgendwie von einem Lastwagen überfahren und mit aus dem Leben rausgerissen, sondern du wüsstest, okay, ich habe jetzt eine Diagnose und bleibt mir irgendwie noch ein bisschen Zeit. Weißt du, was passiert im Sterben? Hast du dir schon überlegt, okay, wo würde ich gerne sterben? Hey, wer hätte ich denn gerne dabei?
Nein, Elena, hey, ganz ehrlich, da bin ich wirklich überzeugt, dass ich das nicht wissen kann, bis es so weit ist.
Ja. Ja.
Wie auch, dass wenn ich dann irgendwie ein Kind gebären, dass es ganz anders ist, als ich mir das vorgestellt habe, ist das auch mit dem Sterben. Da bin ich total überzeugt. Und da könnte ich jetzt noch ganz lange darüber reden, was ich jetzt vielleicht schön fände und was ich für Bilder habe. Hey, aber das, je nachdem, wie denn das würde kommen, ist es dann einfach.
Aber da hast du auch ein gewisses Vertrauen in dem Sinn.
Ja, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, dass mich das Leben dazu aufgefordert hat, mich am Kontrollverlust zu stellen. Ich habe ganz viele Grenzen von dieser Thematik schon überwunden. Ich habe wahnsinnig viele Schmerzerfahrungen schon gemacht. Und wenn du so viel so Schmerzerfahrungen machst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt von der Erkenntnis, dass das Leben nicht nur nicht fair ist. Das ist wie mir schon früher noch klar gewesen, aber dass sich überhaupt nichts kontrollieren lässt. Das Leben ist nicht kontrollierbar. Und ich glaube aber, dass es ein, also ich weiss es auch aus meiner Arbeit, es ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Wir wollen Sicherheit und Kontrolle. Und darum tut es auch so weh, wenn man das erfährt, den Kontrollverlust. Und für mich ist in dem Innen eine Freiheit drin. Weil wenn ich weiss, ich kann das Leben nicht kontrollieren, dann komme ich vielleicht in ein Vertrauen rein, das über das Leben rausgeht. Es ist jetzt ein bisschen spirituell, wenn ich das sage. In ein Vertrauen, dass es einfach ist. Und dass ich so keinen Einfluss habe auf so. Ich bin einfach der Meinung, wir haben auf so viel weniger Einfluss, als wir denken. Und wir wissen so viel weniger, als wir denken. Das ist mir sehr ein wichtiger Glaubenssatz. Ich weiss es nicht. Für meine Arbeit auch. Hat auch mit Demut zu tun. Und das Vertrauen in dem Innen ist ein Vertrauen ins Leben. Und zwar nicht, dass alles gut kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es kommt immer wieder ganz Schönes, aber auch ganz Schwieriges. Ich glaube, was ich habe, ist das Vertrauen, dass ich mit dem irgendeinen Weg finde.
Genau. Ja.
Und so wird es auch sein mit dem Sterben, wenn es dann mal so weit ist.
Alle anderen haben es bis jetzt auch geschafft.
Ja. Und das heisst aber nicht, dass es nicht brutal herausfordernd und schmerzhaft und überfordernd und dass man hadern kann und all die Gefühle, die dann wahrscheinlich kommen. Und ich glaube, was mich so am meisten beschäftigt, wenn ich jetzt so an das Thema denke, ist halt, dass ich wird ein Kind zurücklassen, wo nicht selbstständig kann für sich sorgen kann. Und wenn man mit Eltern redet oder wenn ich mit Eltern arbeite, wo ein Kind haben, wie meins eins ist, dann ist das, glaube ich, die grösste Angst.
Mhm. Genau.
Und auch da ist dann der Weg, in ein Vertrauen zu finden. Und das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Und es hat viel mit Akzeptanz zu tun, dass man ein Vertrauen hat, dass es dann auch für das Kind einen guten Weg gibt, ohne Heim. Und dass er auch getragen wird werden.
Ja. Und gleich hast du möglicherweise noch mehr als bei einem Kind ohne Behinderung noch ein bisschen das Bedürfnis, die Ausgangslage dafür zu schaffen, ja, genau. Aktiv dafür zu schaffen, genau. dass das auch möglich ist. Genau. Hast du an dem schon, sind ihr schon dran?
Ja, also es ist einerseits, dass ich denke, es ist ein Antreiber von meiner aktivistischen Arbeit, dass ich mir wünsche, dass er, aber auch alle anderen Menschen, die betroffen sind von dem Thema, mehr Gerechtigkeit erfahren. Und das geht für mich schon auch über mein eigenes Leben raus. Also ich glaube, wenn ich Texte dazu schreibe, oder ich habe zum Beispiel 4 Jahre für Mikrozeitung Kolumnen geschrieben zu dem Thema, oder jetzt an sonstigen Projekten mich engagieren, auch an politischen Arbeit, dass ich nicht glaube, dass sich jetzt alles so wird verändern, dass er es vielleicht noch erlebt, dass ich, oder vielleicht er noch eher dann als ich. Ich bin jung Mutter geworden. Ich habe ihn ja mit 25 bekommen. Aber dass sich etwas verbessert und dass man einfach auf so einer Stege sind zur Verbesserung und dass es irgendwie sich vielleicht kann so ein kleines Steinchen sein in dieser Stege mit meiner Arbeit, mit allem, was ich mache.
Ja.
Mit meinem Engagement, mit meiner aktivistischen Tätigkeit. Und das gibt mir dann, glaube ich, ein bisschen, wenn ich zu fest im Schmerz bin mit dem Thema und zu fest in der Angst, setze ich mit dem auch wieder etwas dem entgegen. Also mir ist es sehr wichtig, in die Handlung zu kommen. Eben, das ist wie mein Umgang mit dem ganzen Thema. Trauer, Schmerz, seelische Verletzungen.
Bei dem allem etwas
entgegensetzen.
Genau, dass man es nicht wirklich kontrollieren kann.
Das gibt mir dann eine Sinnhaftigkeit. Eben, ich kann es nicht kontrollieren, aber handeln kann ich sehr wohl.
Ja, genau. Und jetzt auf der individuellen Ebene mit deinem Sohn, weißt du, ich habe mir einfach auch schon Gedanken gemacht, wenn man davon ausgeht, dass man ja vor seinem Sohn stirbt.
Was ja auch richtig ist, hoffentlich. Ja.
Was man jetzt eigentlich was ich einfach auch wünsche. Wirklich hoffen.
Und genau. Ich sage auch immer, ich finde es auch immer wichtig, es hat mir mal eine gute Freundin gesagt, wegen dem Sterben, wo auch der Vater, also noch viel früher noch verloren hat als ich, dass es gut ist, über Sterben zu reden, aber es ist auch wahnsinnig wichtig, immer wieder zu sagen, und ich werde ganz alt.
Ja. Ja,
und das mache ich auch.
Ja, genau.
Und das finde ich noch wichtig, weil ich habe dann so gemerkt, ich habe dort so Zeit gehabt, schon ganz lange her, wo ich mehr einfach darüber geredet habe, ja, und wenn ich dann nicht mehr lebe, dann sagt sie so, weißt du, Sarah, das kann ich von gerade nicht mehr hören. Ich finde es einfach mega wichtig, dass du einfach immer wieder sagst, du wirst ganz alt.
Ja, genau. Nein, das finde ich schon auch, oder?
Ja, also so als Haltung.
Genau,
oder?
Dass man sagt, und ich will aber noch so lange wie möglich. Genau.
Ja.
Absolut, auf jeden Fall. Eben, also auch aus dem Grund gehen wir fest davon aus, dass du vor deinem Sohn wirst sterben, jetzt in dem spezifischen Fall. Und ich stelle mir einfach dann vor, dass man dann halt auf der ganz praktischen Ebene, oder du hast jetzt geschildert, er ist 20, er kann aber seinen Alltag ganz sicher nicht selber bewältigen, weil er auch für Alltagshandlungen Unterstützung braucht. Das heisst, irgendwann kommt doch der Punkt, wo man wie so merkt, okay, ich kann ihn nicht mehr bei mir zu Hause wohnen lassen, weil irgendwann wohne ich dort nicht mehr. Und wenn, sagen wir, der Sohn 50 ist, wird es schwierig für ihn, noch in eine Institution zu zügeln, zum Beispiel, gerade wenn er sowieso Mühe hat mit Veränderungen. Ist das wie etwas, wo du dir alles auch überlegt hast, dass du nicht zu lange wartest mit der Institution, oder ist das jetzt?
Nein, es hilft mir zum Umgehen mit meinem grössten Schmerz.
Ja.
Also mein grösster Schmerz, glaube ich, jetzt gerade so aktuell oder so von den letzten Jahren neben dem Tod von der Gotte, ist der Ablösungsprozess von ihm. Mhm. Dass ich ihn eben nicht mehr daheim habe. Er ist jetzt seit 2 Jahren in einer Institution. Und der Antreiber ist genau der Gedanke. Mhm. Weil eben ich bin 28 gewesen, er ist 20. Und ich habe nicht Selbstverständlichkeit, dass ich alt werde. Ich wünsche es mir mega fest. Aber mir fehlt, wie andere Menschen, wenn ich mit ihnen über das Thema rede, die haben eine Selbstverständlichkeit.
Okay.
Dass sie alt werden. Und ich habe die nicht.
Mhm.
Und die verpflichten mich zu einer Sorgfalt und zu einem Vorausdenken. Und mir ist es unglaublich wichtig, dass er lernt, ohne mich klarzukommen, auch wenn mir es manchmal das Herz bricht.
Mhm. Mhm. Das ist eine Art wie eine Aufgabe auch.
Ja.
Mhm.
Ich möchte, dass er möglichst gut ohne mich klarkommt. Und mir hat wahnsinnig geholfen. Ich habe sehr einen guten Kinderarzt, der ihn schon lange kennt. Und er hat das so ein bisschen begleitet, den ganzen Prozess. Es hat auch schon früher noch stattgefunden, dass es ihm nicht mehr gut gegangen ist in der Schule. Und ich mich dann für ein Internat entschieden habe. Dort war er 15, als er auch schon mehr weg war von daheim. Noch nicht so viel wie jetzt. Und das ist, ich habe so viel brüllt in dieser Zeit. Und er hat mir gesagt, schau Sarah, er wird nie so geliebt wie daheim. Und das ist, aber wenn du möchtest, grösstmöglichste Autonomie für ihn, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Weil er kommt nicht die Förderung über, die er braucht. Es geht ihm nicht gut dort, wo er ist. Und nicht daheim, sondern einfach, also nicht dort in dieser Schule, und er hat eine andere Umgebung gebraucht. Und auch daheim, oder man muss sich vorstellen, er ist 1,90 gross. Er hat das emotionale Entwicklungsalter, das hat man jetzt gerade wieder getestet, das ist zwischen 6 Monaten und 3-jährig. Und das ist verbunden mit sehr vielen Verhaltensauffälligkeiten. Und es braucht Sozialpädagogen, die das machen. Ich kann es auch nicht mehr so. Ich kann in der Ferien, aber er kommt jetzt, und ich freue mich wahnsinnig, er kommt 10 Tage heim jetzt an Weihnachten. Und gleichzeitig bin ich mich ganz intensiv auf das am Vorbereiten auch, weil es ist auf mehreren Ebenen unglaublich herausfordernd, ihn so lange daheim zu haben. Und Wochenende nehme ich ihn auch heim, und das geht, aber auch das.
Mhm.
Es ist ganz, ganz viel Arbeit, die damit verbunden ist.
Mhm.
Psychische, aber auch körperliche Arbeit.
Mhm.
Es ist eine hohe Belastung.
Ja.
Und das ist auch ein Erkennen, dass ich ihm eben auch als Mami nicht mehr das kann geben kann, was er eigentlich braucht.
Mhm.
Es braucht Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, die zusammenarbeiten können, die auch mal zu dritten mit ihm sein können, die sich ablösen können.
Mhm.
Wo auch die körperliche Kraft haben.
Mhm. Mhm.
Ja, ich nicht. Du hast so viel grösser als ich und so viel stärker.
Ja. Mhm. Und wie geht es dir heute damit?
Wir sind jetzt durch 2 sehr schwierige Jahre. Es war ganz schwierig gewesen, auch einen Ort zu finden, wo es ihm gut geht. Es ist ihm gesundheitlich sehr schlecht gegangen, jetzt gerade im Anfangsjahr bis so zur Sommerferien. Ich habe dort nochmal wahnsinnig viel durchgemacht mit ihm auch. Und jetzt gerade, wenn ich da hocke, und da weiss ich auch, das kann sich wieder verändern, bin ich gerade unglaublich dankbar, dass es ihm gut geht. Also es geht ihm körperlich, aber auch psychisch gut. Und er hat im Moment gerade das Umfeld, wo ich das Gefühl habe, wo ihn so begleitet, wie er es braucht. Und ich wünsche mir ganz fest, dass, das ist halt der Kanton Zürich, das auch weiter so bewilligt, dass er das noch ein bisschen länger haben darf. Wie auch da ist das immer wieder eine Ressourcenthematik.
Mhm.
Genau.
Mhm. Auch damals.
Und darum, wenn es ihm gerade so gut geht, wenn mich heute, jetzt gerade fragst, dann spüre ich zwar die Trauer auch, die das beinhaltet, aber auch ganz viel Freude und Dankbarkeit. Und die Liebe überwiegt ja eh immer alles. Weißt du?
Mhm. Hey, zum Glück.
Ja,
hey,
das ist ja etwas mega Schönes.
Mhm.
Ich finde das so wichtig. Ich finde es so wichtig, wenn man über die Thematik Behinderung redet, dass man auch dort die Gleichzeitigkeit als Angehörige benennen darf.
Mhm. Mhm. Weil es ist manchmal scheiße.
Ja, mega.
Aber es ist auch...
Und es ist aber auch wahnsinnig schön. Und ich finde es so, man hat so eine Tendenz, also gerade wenn es um die Angehörigen-Thematik geht, gibt es entweder so die Schicksalsgeschichten, wo dann so die Mütter irgendwie so auf den Sockel gehoben werden, so als starke Mamis und irgendwie eben, sie haben so Leid erfahren, ich finde das so grauenhaft. Und dann gibt es aber so die anderen, wo man dann nur so alles tut beschönigen und irgendwie sagt, es ist alles nur super. Und mir ist es so wichtig, einfach beides eben zu sagen. Und auch immer, ich rede für mich. Ich meine, ich weiss auch nicht, wie er für sich redet, weisst? Und er nimmt wahrscheinlich alles nochmal ganz anders wahr und würde ganz andere Aussagen machen. Ich kann ja nur eben aus meiner Perspektive als Mutter reden.
Und über ihn seine Gedanken dazu eigentlich mutmassen, oder?
Ja, total. Und das ist mir auch immer wichtig. Und gleichzeitig kann er und ganz viele andere Menschen mit einer kognitiven Behinderung, die können nicht öffentlich für sich. Also es gibt zum Glück immer lautere Stimmen, aber es gibt auch einen Teil Menschen mit kognitiver Behinderung, was wirklich halt zu viel Stress bedeuten.
Also wie nicht geht.
Wo dann nicht können, vor einem Mikrofon sitzen und darüber reden, was sie brauchen. Und darum mache ich das.
Mhm.
Aber ich weiss natürlich nie, mache ich es richtig.
Mhm. Aber du machst es. Das ist der Punkt, oder? Mhm. Genau. Ja. Wie hast du jetzt das Gefühl für ihn, wie war für ihn jetzt der Abschied gewesen? Oder es ist ja auch so ein bisschen das Trauern mit einer kognitiven Behinderung. Also das ist ja extrem verallgemeinend. Aber jetzt bei ihm wird das ja der Ablösungsprozess auch eine Art Trauer ausgelöst haben. Wie ist das so bei dir angekommen?
Ich glaube, er lebt jede Emotion sehr pur. Und er lebt aber auch immer wieder sehr im Moment. Nicht, dass er nicht auch an die Zukunft denkt oder in die Vergangenheit, das meine ich nicht. Aber er hat etwas in dem inne, wo eben kleine Kinder auch haben, wo sehr echt und authentisch ist. Und es gibt Momente, wo er Heimweh hat, wo er sagt, ich will bei dir sein und ich bin traurig. Und dann kann das aber wie bei kleinen Kindern plötzlich switchen und er hüpft Richtung seinem neuen Wohnort und jubelt, dass er dort wieder fahren darf. Das ist einfach beides.
Mhm.
Und ich versuche ganz fest, so die Momente, wo es so gut ist und ihm gut geht, so zu konservieren, so einen Schatz in mir rein, dass ich die anderen Momente aushalte. Mhm. Die sind natürlich sehr, sehr schmerzhaft.
Mhm.
Aber auch da, er kann nicht, also er hat wirklich nicht die kognitive Fähigkeit, so vorausschauen zu handeln oder zu denken. Und ich finde eben auch da ist es meine Verpflichtung. Also genauso wie ich irgendwie mit einem Zweijährigen irgendwie weiss, das grösste Geschenk, das ich einem Kind machen kann, ist, dass ich langfristig irgendwie gut beieinander bin und kann es fürs Schauen, ist das grösste Geschenk auch, das ich meinem Sohn machen kann, halt über die Kindheit raus. Und das kann er ja nicht. Er kann ja nicht verstehen, dass ich ihn auch vorbereite darauf, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, aber er kann auch nicht verstehen, dass die körperlichen, aber auch psychischen Erschöpfungssymptome, die ich teilweise auch schon verspürt habe, ernst nehmen sind.
Mhm.
Und dass ich auch ihn dann eben an dem Wohnort habe, dass ich längerfristig gut für ihn da sein und eben hoffentlich ganz lang leben kann.
Mhm. Mhm.
Also ich finde es eine Verpflichtung, eben nicht nur im Moment zu denken, sondern wirklich auch langfristig zu planen und zu denken.
Mhm. Also es ist auch dort um Verantwortung übernehmen.
Ja, mega.
Auch dort, wo es unter anderem um dich und dein Wohlbefinden
geht. Genau.
Ja. Hey,
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Was gibt dir richtig viel Hoffnung im Leben?
Die Liebe.
Dann nehme ich.
Und zwar in allem. Weißt du, Elena, es ist so viel Liebe in Menschen rein. In so kleinen Sachen, für was sie sich begeistern können. Aber auch, wie sie. Und ich meine da überhaupt nicht die romantische Liebe. Also ich finde auch die romantische Liebe etwas Wunderschönes. Aber ich meine vielmehr die Liebe, die uns verbindet. Und das kann sein, ein freundliches Gespräch mit einer Verkäuferin in der Migros. Und das kann sein, ganz viele kleine und grosse Begegnungen. Mhm. Aber auch ein schöner Himmel. Ich kann Liebe sein.
Mhm.
Das Büsi, das man streichelt.
Mhm. Und wo wir alle, mit, wo uns irgendwo durch ein bisschen verbindet.
Mega fest. Es ist so viel Liebe auf dieser Welt.
Mhm. Ist gut. Die nehmen wir mit aus diesem Gespräch. Danke viel, viel mal, liebe
Danke
Sarah,
dir.
Für deine Offenheit, für dein Engagement, für deinen Aktivismus.
Danke dir deine für Kraft. Deine Arbeit.
Sehr gerne.
Ich bin dankbar für das schöne Gespräch mit der Sarah. Es hat wieder mal richtig Raum aufgemacht, um über alles zu reden, was zum Leben gehört. Zum traurig sein und zum sich freuen. Was mir aber auch wichtig ist, wir alle, das wissen wir, leben ja nicht in einem luftleeren Raum. Auch wenn wir in unserem ganz eigenen Leben viel gestalten können, uns arbeiten und uns um ein gutes Leben bemühen können, wir sind auch abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wenn du schon öfter in diesem Podcast gehört hast, dann weisst, das gilt auch für die letzte Lebensphase, für die Zeiten von Krankheit, fürs Sterben und für alle Menschen, die trauern. Und natürlich gilt das auch für Menschen mit chronischer Krankheit oder mit Behinderung. Für Menschen, die marginalisiert werden in unserer Gesellschaft, sind die Hürden bei so vielem im Leben noch grösser. Sarah Sattir setzt sich auch da mit ihrer aktivistischen Arbeit ein, damit wir als Gesellschaft uns bewusst werden, was es braucht, um inklusiver zu werden. Damit auch die Politik erkennt, was für Rahmenbedingungen es braucht, um das zu ermöglichen. Auf diese wichtige Arbeit von Sarah wollte ich hier einfach nochmal explizit hinweisen. Folge ihr doch auf Social Media und, da du ja auch gerne Podcasts hörst, lass ihr und ihrer Freundin Mara Rickli, die ebenfalls aktivistisch unterwegs ist, zu im Podcast «Sarah und Mara im Gespräch mit». Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich ist immer wieder inspirierend. Für die Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke vielmals. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Und das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.